Hallo Martin, guten Morgen. Es ist Montag, der 27. März und ich schicke ganz liebe Grüße nach Stuttgart.
Guten Morgen, Julia. Ich glaube, so früh haben wir noch nicht aufgezeichnet. Ne? Wir haben 9.28 Uhr gerade. Also,
doch, wir sind frühe Vögel.
Also für mich ist wirklich früh, muss ich gestehen.
Naja gut, das hat sich bei dir in der letzten Zeit auch ein bisschen verändert.
Das
Die
hat sich
Wahrnehmung
verändert.
von Zeit. Außerdem haben wir ja am Wochenende die Zeit umgestellt. Ne? Könnten wir natürlich jetzt auch länger drüber sprechen, tun wir aber nicht, weil das tun schon so viele andere. Aber ich bin kein Fan der Zeitumstellung, nur so viel an dieser Stelle.
Ja, ich muss sagen, ich auch nicht wirklich. Wir reden jetzt da wirklich aber nicht drüber, weil das ist, ach Gott, mich hat es gestern schon wieder genervt, als ich das gesehen habe und als ich das gehört habe. Und dann habe ich gesagt, Leute, habt ihr keine anderen Themen? Das ist tausendmal durchdiskutiert. Und die Leute einigen sich da irgendwie auch nicht. Also, naja, lassen wir's. Lassen wir's.
Martin, lass uns mit unseren Schlagzeilen anfangen. Was hast du mitgebracht?
Also ich hab drei Schlagzeilen dabei, ob wir die jetzt alle drei machen, da können wir drüber gleich nochmal sprechen. Und zwar Streik in Deutschland ist meine erste,
Da können
weil
wir drüber sprechen.
ich bin sehr glücklich, dass ich heute zu Hause bin und dass ich nicht unterwegs sein muss. Also Streik in Deutschland, 24 Stunden Pause in Deutschland, das hat die Taz so geschrieben. Und da fand ich es auch sehr spannend, also wenn man sich da mal so quer durch die Medienlandschaft bewegt, da sieht man immer sehr gut, in welches politisches Lager die Medien sich einordnen lassen, weil also jetzt 24 Stunden Pause in Deutschland klingt ja noch, ich sage es mal, sehr human, sehr verständnisvoll. Das war, ich sage es mal, in Richtung Welt oder sowas klang das nochmal ganz anders. Also da bin ich gespannt, weil heute trifft wirklich also Nahverkehr, Fernverkehr, aber auch zum Beispiel Krankenhäuser, Kitas,
Autobahn.
Autobahn, also alles Mögliche trifft da irgendwie zusammen heute an diesem Tag. Und die haben ja gestern teilweise auch schon angefangen, dass Züge, die von München nach Berlin gefahren sind und die dann am Zielbahnhof nach 0 Uhr angekommen
Genau.
wären, sind dann auch schon nicht gefahren. Also auch sehr, sehr spannend. Und ja, das war meine erste Schlagzeile, weil 24 Stunden, ich sehe es auch so, 24 Stunden Pause für Deutschland, das wird wirtschaftlich jetzt keinen großen Schaden machen. Die Unternehmen werden das wahrscheinlich auch gar nicht merken, so richtig. Aber es ist schon ein Einschnitt, den vor allem halt Bürgerinnen und Bürger merken, wenn man zur Arbeit möchte und oder woanders hin möchte, in Urlaub möchte. Ich habe gestern auch Berichte gesehen von Leuten, die halt sagen, okay, naja, wir haben halt jetzt unseren Urlaub gebucht oder wir wollten halt jemanden besuchen und können das jetzt nicht tun. Da ist teilweise Verständnis da, teilweise aber auch nicht. Und ich habe halt auch gedacht, na, was wäre denn jetzt bei uns, ne, wenn wir jetzt unterwegs sein müssten, wenn du jetzt in den Süden müsstest oder ich irgendwie Richtung Norden fahren,
Ja,
wäre das echt ein
gestern.
Problem.
Ja, hätten wir gestern schon fahren müssen, ne? Ja. Ich habe ein ganz anderes Thema mit dem Thema. Und zwar diese Überschrift öffentlicher Dienst. Also das ist immer das, also ich bin absolut, also Streikrecht ist alles fein, alles gut, muss auch, ist ein großes, eine große Errungenschaft sozusagen in der Sozialpartnerschaft quasi, also auch was Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte angeht, also überhaupt gar keine Frage. Ich habe ein riesengroßes Problem mit dieser Überschrift öffentlicher Dienst, weil da so viel reingepackt ist, was so unterschiedlich ist, was die Ausgestaltung der Arbeitswelten angeht. Und auch da irgendwie, wenn wir uns mal angucken, auch die Schlagzeilen der letzten Tage, also öffentlicher Dienst, also es wird dann immer viel über natürlich systemrelevante Infrastruktur, also ne, ÖPNV, Bahn, Flugzeuge, was weiß ich, Autobahnen gesprochen. Es gehören auch die Kommunen natürlich dazu, die ganz viel natürlich auch zu leisten haben, die immer mehr zu leisten haben, auch in Richtung Katastrophenschutz, Unterstützung von Geflüchteten. Also klar, auch gar keine Frage. Da gehört aber zum Beispiel auch das Wissenschaftssystem dazu und auch öffentliche Verwaltung. Und ich finde es immer ganz, ganz schwierig, sozusagen Menschen, die in öffentlichen Verwaltungen arbeiten, zum Beispiel auch in Landesministerien, Bundesministerien, anderen öffentlichen Verwaltungen, gleichzusetzen mit sozusagen Busfahrerinnen und Busfahrern, was sozusagen den Arbeitskampf angeht. Also ich finde das sehr schwierig. Und ein Punkt noch, dann höre ich auch auf. Wir haben in den letzten Tagen auch von den Streiks sozusagen im Wissenschaftssystem. Es soll ja sozusagen, das verschwindet ja völlig unter dem Radar, dass du diese 6 Jahre, die du jetzt nur brauchen können darfst, bis du eine Festanstellung an der Uni hast, soll jetzt auf 3 Jahre gekürzt werden. Und das ist ein echter Skandal, was das Wissenschaftssystem angeht, was auch unsere Anerkennung von Wissenschaft angeht. Ich weiß, es ist auch, also wir brauchen eine gute Wissenschaft und wir dürfen uns nicht wundern, wenn dann die klugen Köpfe abwandern. Und das ist ein prekäres Arbeitssystem und das läuft auch unter öffentlicher Dienst, ne? Also, und das sind Sachen, die passen für mich wirklich so nicht zusammen und das ist mein viel größeres Problem, wenn es um diese auch Streiks geht.
Mhm. Ja, das ist schon, also ich finde, da werden sehr, sehr viele Berufe werden halt einfach in diesen einen Topf geschmissen. Und ich finde auch, man kann es einfach nicht vergleichen. Ne? Also man kann es wirklich nicht, also eben dieses, vielleicht muss man das nochmal, ich weiß jetzt auch nicht, wie man da rangeht irgendwie, ne? Wie man das vielleicht nochmal so auseinanderbaut irgendwie, aber dass es da auf jeden Fall Bedarf dazu gibt, ich finde, das ist, hast du gerade sehr, sehr gut gesagt, ne? Dass das so einfach nicht geht. Ich habe noch zwei weitere.
Schieß los,
genau.
Martin.
Und zwar
schieß
einmal auch, das war von der Zeit, das fand ich auch sehr schön, die Linken-Vorsitzende Wissler fordert Abschaffung der Hausaufgaben. Da habe ich auch gedacht, okay, Hausaufgaben, Hintergrund ist, sie wollen voll berufstätige Eltern und Alleinerziehende entlasten, weil Hausaufgaben halt sehr oft Betreuung erfordern. So. Natürlich kam direkt Gegenwind aus Bayern, war klar. Ich glaube, die hätten wegen allem Gegenwind gemacht. Also das wäre egal, was für eine Aussage Wissler da getroffen hätte. Ich habe nur gedacht dann, okay, der Grund, warum die Hausaufgaben abgeschafft werden sollen, ja, das hat nichts mit Lernen zu tun und hat nichts mit den Schülerinnen und Schülern zu tun, sondern es soll eine Entlastung der Eltern sein. Und das finde ich nicht den richtigen Grund, sowas abzusetzen quasi. Und da finde ich auch wieder, das macht eigentlich ein Riesentor auf, eine Schulreform. Ja? Also wir lernen heute die Schülerinnen und Schüler, da geht es um Stoffvermittlung. Mhm. Ja? Die sollen Stoff irgendwie, sollen die eingebläut bekommen. Die sollen lernen und ich glaube, das ist noch nicht mehr der richtige Weg, wie Schülerinnen und Schüler heutzutage lernen müssen, dass sie auf Berufe vorbereitet werden. Mhm. Die es bald gar nicht mehr gibt, vielleicht, ne? Also, das ist, die sollten, also ich finde, da müsste man generell an diese Schulreform ran und jetzt einfach zu sagen, okay, wir lassen jetzt Hausaufgaben weg, weil Hausaufgaben jetzt die Eltern entlastet, wenn die wegfallen würden. Das finde ich halt immer schwierig, sowas. Das sind solche kleinen Maßnahmen, ohne sich das große Ganze anzuschauen, weil das ist natürlich auch ein sehr polarisierendes Thema, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt mal wirklich ran. An das Schulsystem und gucken, ob das jetzt wirklich noch sinnvoll ist, dass wir Gymnasien haben, dass wir Realschulen, dass wir Werkrealschulen haben, wie das alles ist. Wollen wir nicht große Gemeinschaftsschulen machen oder sowas? Wie soll überhaupt gelernt werden? Welche Fächer sollen da unterrichtet werden? Und vor allem auch, haben wir überhaupt die richtigen Lehrkräfte für sowas? Haben wir die richtigen Lehrkräfte, um unsere Jugend zukunftsorientiert aufzustellen. Und das sind halt so große Themen, die das bei mir sofort aufgemacht hat. Einfach nur diese Abschaffung der Hausaufgaben. Und dann habe ich gedacht, naja.
Ja.
Aber da wird nicht rangegangen, weil das ist so ein bisschen so ein heiliger Gral, ne? Das packt man nicht an. Es stehen auch wieder Wahlen an und sowas. Und da möchte man wieder hier niemanden vergraulen und so. Deswegen schwierig.
Ja, also trifft natürlich auch den Punkt, den ich eben, also natürlich auf dem höheren Niveau, also auch mit dem Wissenschaftssystem angesprochen habe. Also welche Rolle spielt eigentlich Bildung bei uns im Moment in der Gesellschaft und was wird eigentlich dafür getan, um sozusagen Bildung auch klug und strategisch in alle Richtungen sozusagen auch aufzusetzen. Und ich habe jetzt gestern gerade mit einer Freundin gesprochen aus Hamburg, wo es ja noch das G8 gibt. Also ich bin jetzt beim Abitur. also sozusagen dieses verkürzte Abitur. Und da spielt natürlich die Frage von, wie lange dauert eigentlich der Unterricht und gibt es dann auch noch Hausaufgaben und so, spielt da schon eine große Rolle. Und insofern sind die Kinder unter der Woche, die kommen, was weiß ich, was war das gestern, 20 vor drei irgendwie aus der Schule, dann isst du erstmal was, dann machst du vielleicht nochmal eine Stunde chillen und dann musst du auch irgendwie nochmal Hausaufgaben machen und dann ist der Tag fast vorbei, ne? Und dann hast du noch keinen Fußballverein gehabt, dann hast du noch nichts gehabt so. Und die Frage ist einfach ja auch zum Beispiel, was soll dieses G8, ne? Also ich meine, viele haben es schon wieder abgeschafft, weil es irgendwie auch überhaupt keinen Sinn macht. Wenn wir das jetzt gleich nochmal in die Diskussion, die ich gleich auch nochmal einbringen würde, von, also ich mag den Begriff ja nicht, aber dieses Thema Work-Life-Balance, ne? Also was, wozu? Wozu irgendwie dieses verkürzte Abitur, wozu irgendwie dieses alles reindrängen in möglichst wenig Zeit und auch wenig Raum lassen für Reflexion, für Diskussion, für kontroverse Diskussion vielleicht über manche Themen, die auch Jugendliche einfach auch lernen müssen, egal jetzt, ob auf dem Gymnasium oder wo auch immer, einfach diesen Raum für Reflexion. Genau da wird abgeschnitten, ne? Und ich finde, das gehört zur Bildung und zur Bildungsvermittlung einfach auch dazu. Und das ist das, was ich daran auch schwierig finde. Und dann sich dann an solchen Dingen wie den Hausaufgaben abzukämpfen, weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist.
Ja, also wo du es gerade sagst, ich bin ja auch Dozent und arbeite da sehr viel mit Erstsemestern zusammen. Und die werden immer jünger.
Mhm.
Und du sagst da halt was. Also gerade wenn so aus G8 die, ich sage es mal, Absolventinnen, die aus G8 rauskommen
Die
und
sind
dann
17.
die sind 17, genau, und dann in die Uni oder in Hochschulen reingehen. Ich bleibe jetzt mal auf der gymnasialen Ebene. Da ist es sehr oft und sehr viel zu beobachten, was ich auch mit Kolleginnen und Kollegen da diskutiert habe. Die sind nicht mehr, also die können nicht mehr so gut reflektieren, die können unglaublich gut auswendig lernen und die wollen immer alles sehr, sehr korrekt machen. Aber dieses eigenständige Denken, Sachen selbst entwickeln, dieses, wie gehe ich mit Scheitern um? Wie kann ich, was kann ich daraus machen? So ein bisschen ergebnisoffener an Sachen rangehen, abstrahieren und solche Sachen. Da tun die sich unglaublich schwer mit, weil die das einfach nie lernen, weil die nicht den Raum dafür bekommen, das vielleicht auch selbst zu entwickeln. Und auch wieder da dieses, weil wahrscheinlich manche Lehrkräfte einfach ihre Methoden auch nicht weiterentwickelt haben, sondern die einfach seit, ich sage jetzt mal 10, 20, 30 Jahren einfach so mitschwimmen lassen. Und das könnte natürlich auch ein Grund sein. Das ist so ein bisschen das, was ich da wirklich auch beobachte. Das ist deswegen da auch dieses Plädoyer eigentlich. Mehr Zeit schadet in dem Fall überhaupt nicht, sondern es eigentlich nur tut den jungen Menschen einfach wirklich gut für die Zukunft, dass sie da halt wirklich weiterkommen. Weil ich finde immer, naja, dann fängst du mit 17, vielleicht mit 18 an, zu studieren, ja, und dann bist du nach 3 Jahren, hast du deinen Bachelor, bist du mit 21 fertig und mit 21, finde ich, bist du noch so jung, wenn ich da an mich zurückdenke, mit 21, ich bin so froh, dass ich da noch nicht irgendwie in die Arbeitswelt reingespuckt wurde, das wäre für mich auf jeden Fall nichts geworden, ich hätte nicht gewusst, ich hätte keine Orientierung gehabt, wo ich da hingehen kann. Jetzt sprechen wir natürlich jetzt nur über jetzt Gymnasium, Studium
ja,
und alles Mögliche. Die jungen Leute, die eine Ausbildung machen, und da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Gerade auch mit Work-Life-Balance und sowas. Die sind ja auch sehr, sehr jung, die da reinkommen. Und die sind ja auch dann Anfang 20 oder 20, wenn sie dann mit der Ausbildung fertig sind. Wenn sie dann nicht jetzt, ich sage es mal, einen Meister oder sowas draufsetzen, die dann da auch schon sehr, sehr früh in den Arbeitsmarkt reingespült werden. Und auch da finde ich wieder dieses Zeitargument, ja. Da gibt es so viel, was man noch machen könnte, wie die Erfahrungen sammeln könnten und sowas. Also da
naja,
sprechen wir nachher nochmal gerade mit dem Work-Life-Balance drüber.
Ja, und auch vor dem Hintergrund, was sozusagen wir ja auch aus den letzten 3 Jahren nochmal zugespitzt, aus den Pandemiejahren jetzt auch mitnehmen, ist, die Welt ändert und dreht sich, das klingt jetzt irgendwie sehr banal, aber einfach sehr, sehr schnell. Und was brauchst du für Kompetenzen, um in einer Welt klarzukommen, die so ist, wie wir sie in den letzten 3 Jahren auch erleben, mit vielen Krisenfeldern, mit vielen Katastrophenfeldern. Und was brauchst du da eigentlich sozusagen, um gut gerüstet da reinzukommen? Und da brauchst du wahrscheinlich nicht, dass sich alles möglichst schnell und gut in irgendwelche Kästchen packen lässt. Also, sondern da brauchst du genau den Raum zwischen den Kästchen. Und ich glaube, dass auch dieser Zusammenhang nicht wirklich stark genug aus meiner Sicht gesehen wird. Und ja, vielleicht dann doch vielleicht stärker darauf geachtet wird, die jungen Leute sollen möglichst schnell auf den Arbeitsmarkt kommen, um unser Fachkräfteproblem zu lösen. Unser Fachkräfteproblem ist aber nicht gelöst, wenn wir dann irgendwann darüber sprechen, wie halten die das eigentlich aus, dann irgendwie möglichst mit 21 anzufangen und mit 70 aufzuhören. Also was brauchen, also ich meine, die Diskussion ist ja sicherlich berechtigt, aber was braucht es für einen Menschen, um über so einen Zeitraum für sich eine gute Arbeit zu gestalten, dass es sich gut vereinbaren lässt? Also ja, vereinbaren im Gesamtleben. Also wir sind schon ein bisschen in der Diskussion, können wir gleich noch machen. Aber auch das, diese Zusammenhänge werden für mich viel zu wenig gesehen.
Ja, total. Also total. Ich habe nur gerade jetzt noch zwei Gedanken gehabt, die ich eigentlich nachher noch sagen wollte. Aber wie du gerade sagst, die kommen dann mit 20, 21 in das Berufsleben rein und sollen dann da 50 Jahre wahrscheinlich 50 Jahre irgendwie da drin aushalten, ohne zu wissen, wie sich das jetzt alles entwickelt, ob sie dafür wirklich dann gut ausgebildet sind.
Jetzt mal von denen, die mit 16 anfangen, nochmal ganz abgesehen, ne? Weil das ja auch häufig die körperlich anstrengenderen Jobs sind, ne? Also, ne, darf man auch nicht vergessen.
Genau, aber wie du jetzt gerade nochmal gesagt hast, wegen dem, sollen den Fachkräftemangel dann sehr schnell beheben, das heißt schnell rein in den Arbeitsmarkt. Ich hatte da eine spannende Veranstaltung, die ich gleich auch noch mal ein bisschen genauer erklären wollte, letzte Woche. Und da wurde auch noch mal über Fachkräftemangel gesprochen und unter einem Gesichtspunkt, den ich so noch gar nicht betrachtet hatte. Das heißt, als Beispiel einfach mal Wärmepumpen. Ja, Wärmepumpen, die müssen eingebaut werden. Dafür brauchst du wirklich Fachkräfte. Ja, dafür brauchst du nicht nur Arbeitskräfte, sondern Fachkräfte. Wir haben da so einen großen Bedarf in den nächsten Jahren, was da alles passieren wird. Wir haben nicht genug Fachkräfte. So, das heißt, die müssen irgendwie ausgebildet werden oder die müssen irgendwie ins Land kommen. Und da hängt's nämlich, da ist so ein Knoten, der nicht gelöst werden kann. Wer soll denn diese Fachkräfte ausbilden? Wir haben zu wenig Ausbilderinnen und Ausbilder, die da wirklich darüber, die da so gut Bescheid wissen, ne, dass sie das auch gut vermitteln können. So, und da ist auch wieder der Punkt, wer soll denn diese Ausbilderinnen und Ausbilder ausbilden? Ja? Ja, das wird nämlich dann an den Universitäten und Fachhochschulen gemacht, ja. Und da fehlen Stellen, da fehlen Professuren einfach. Ja? Das heißt, das ist systematisch gar nicht so, also vom System her gar nicht so angelegt, dass wir das überhaupt lösen können. Das heißt, das Problem ist gar nicht, dass wir nicht genug junge Leute haben, die irgendwelche Jobs lernen wollen, sondern das geht einfach mal zwei Ebenen weiter hoch. Wir können die Leute nicht ausbilden, die ausbilden sollen nachher. Und da wird auch gar nichts gemacht. Das sind gerade keine Professuren in Planung. Ich habe da mit zwei Professoren drüber gesprochen, die gesagt haben, das wird seit Jahren probieren, die das anzuregen, dass hier was gemacht wird. Aber da wird kein Geld in die Hand genommen. Da sind keine Professuren ausgeschrieben. Und das fand ich auch krass einfach. Habe ich noch nie so, diesen Twist habe ich nicht gesehen, sondern das wusste ich einfach nicht und das fand ich sehr, sehr spannend.
Ja, und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema Kybernetik. So, wenn du an der einen Ecke ziehst, musst du doch irgendwie gucken, was heißt das an allen Ecken, die davon betroffen sind. Ne? Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir betreiben ganz oft in ganz vielen großen, wichtigen Themenfeldern einfach irgendwie, ja, so kleben Pflaster drauf oder überlegen da in allen Einzelheiten, wie man an der einen Stelle jetzt was verbessern kann, aber gucken dann gar nicht mehr auf die vielen anderen Stellen. Das ist jetzt vielleicht auch ungerecht und das stimmt vielleicht auch so nicht, aber es kommt mir manchmal so vor, also als wenn es so wäre. Ja.
So, ich habe noch eine dritte Schlagzeile.
Ja, hau raus.
Und zwar, das ist so ein schöner Bogen zu dir rüber, es geht nach Berlin. Und zwar, Klimaschützer wollen nach gescheitertem Volksentscheid weiterkämpfen. Auch hat die Zeit als Schlagzeile mit drin gehabt. Also der Volksentscheid ist gescheitert. Also es wurde nicht mehr für Nein gestimmt, sondern es war immer noch mehr für Ja. Aber einfach diese kritische Zahl, 600.000, wurde nicht erreicht. Und da habe ich jetzt
An
auch.
Mir
Ich hab,
lag's nicht.
an dir lag es nicht, du warst damit
Nein,
dabei.
also ja, genau.
Genau, aber ich habe dann noch auch wieder gestern verschiedene Berichte dazu gesehen und auch ein bisschen was gelesen. Dann haben auch viele gesagt, naja, also das ist ja schön und gut, 2030, das tolle Sache, aber wir werden es nicht hinkriegen. Es
Genau,
wird
ja.
nicht funktionieren. Und wenn das dann das Narrativ ist bei der ganzen Geschichte, ne, dann frage ich mich auch ganz ehrlich, Leute, ne, da soll über was abgestimmt werden, was so unmöglich ist. Das wird nicht passieren, ja. Da fühlen sich die Leute auch verarscht, glaube ich einfach. Und dann kann ich es mir auch, da kann ich auch sagen, okay, da kann ich verstehen, dass manche sagen, ganz ehrlich, das ist ja eine Zirkusnummer hier. Warum soll ich da jetzt hinmarschieren und warum soll ich da jetzt irgendwie ein Kreuz machen, wenn es sowieso überhaupt keine, es ist nicht möglich, wenn ich ja stimme und es hat auch überhaupt keine politische Bindung, was da entsteht. Das ist dann ein Abfragen irgendwie von Meinung vom Volk. Und ja, also ganz ehrlich, ich finde es so ein bisschen zirkusmäßig, was da passiert ist.
Ja, also kann ich, ich zögere jetzt gerade so ein bisschen, weil kann ich total verstehen. Ich finde es auch schwierig, es ist klar, dass es kann gar nicht erreicht werden. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob es nicht trotzdem wichtig ist, die Ziele einfach hochzuhalten. Auch gerade vor dem Hintergrund dessen, was du sagst, dass es so leicht ist, sich eigentlich auch aus einem Volksentscheid, dann man muss das ja nicht umsetzen. Und das ist irgendwie auch wieder so eine Frage von, wie ernst nehme ich eigentlich Demokratie? Also, und das ist auch eine Frage so, wie viele Leute gehen zu einem Volksentscheid, was ja eigentlich vielleicht wichtig ist, egal was du jetzt ankreuzt. Also mir geht es gar nicht jetzt um die Antwort, sondern wie viele Leute halten es für wichtig, dass sie dann auch an sowas teilnehmen, wenn sowieso klar ist, so, naja, das ist nicht bindend und jetzt irgendwie übers Tempelhofer Feld, also jetzt, ich bleibe mal bei Berlin, haben wir ja auch schon mal abgestimmt und naja, da wird ja die ganze Zeit drüber diskutiert, irgendwie soll es bebaut werden oder nicht und ich glaube, da war die Meinung damals relativ eindeutig. Gut, nun kann man sich fragen, kann nicht ein Teil vom Tempelhofer Feld, wir brauchen hier Wohnung in Berlin, ne, ist das wirklich so schlimm? Auf der anderen Seite, wenn man erstmal angefangen hat, dann steht Tür und Tor offen für weitere Bebauung, ist es wirklich einfach, hat einen hohen Freizeitwert hier. Ich finde dieses Thema Volksentscheid, was machen wir eigentlich damit? Welche klugen Fragen geben wir da eigentlich rein? Also auch das ist für mich einfach wieder so ein Riesenthema, damit letzten Endes das nicht quasi zu einer Schwächung von Demokratie führt, weil die Leute einfach denken, ja, Volksentscheid, mir doch egal. So. Und das kann ja nicht die Konsequenz sein, ne?
Also vor allem, ich sage es mal, bei der ganzen Klimapolitik, die da abgefragt wird, ne? Ich meine, das Bundesverfassungsgericht, ja, hat geurteilt, dass das, was so wie es jetzt gerade läuft, ja, dass das gegen die Verfassung ist. Ja, also was soll denn noch alles passieren? Glauben die Leute wirklich, dass wenn jetzt ein Volksentscheid irgendwie da ist und die Leute sagen, ja, wir wollen es bis 2030 haben, dass sich dann da irgendwas ändert, wenn schon allein das Bundesverfassungsgericht, also die oberste Instanz, gesagt hat, Leute, die Politik, so wie sie jetzt gerade gemacht hat, spricht gegen unsere Verfassung, ja. Und selbst die wird nicht angepackt, richtig, ja. Das heißt, wir sind ganz oben, auf oberster Ebene wird schon gesagt, Leute, wir müssen etwas tun. Es ist gegen unsere Verfassung, was da passiert, ja. Und es wird trotzdem nicht gehandelt, ja. Es wird in Kauf genommen, dass die Politik gegen unsere Verfassung ist, ja. Dann denke ich mir, ja, gut, dann ist da so ein kleiner Volksentscheid und da wird sich jetzt auch nichts tun. Da bin ich leider sehr, sehr pessimistisch eingestellt.
Martin, wir haben jetzt so viele schwere Themen gehabt.
Ja.
Ich will mal was Schönes sagen. Ich habe
Sehr schön.
zwei schöne Sachen.
Auch voll gut, dass du auch mal für schöne, schöne Sachen mitbringst, wenn ich schon so schwere, schwere Themen hast.
Barack Obama kommt nach Europa und wird auch in deutschen Städten auf die Bühne kommen. Wie findest du das?
Das finde ich erstmal cool, muss ich sagen. Finde ich schön. Ich glaube, er kommt nicht nach Stuttgart.
Nee, ich
Schätze
glaube
ich jetzt
auch.
einfach mal. Also
Aber nach Berlin in die Mercedes-Benz-Arena, glaube ich. Man weiß auch noch nicht so ganz genau, was er machen wird. Es steht im Artikel, es wird auf jeden Fall Begegnungen geben. Also es steht noch nichts so richtig fest. Aber offensichtlich Ende April, Anfang Mai, er ist in Zürich, Amsterdam, Berlin. Was bei seinen Auftritten genau machen wird, ist noch unklar. Es ist noch nichts bekannt gegeben, aber es werde um Kreativität, unternehmerische Verantwortung, Leadership und Transformation gehen. Das sind auch alles Themen, die wir spannend finden, oder?
Ja, und Tickets kann man sich jetzt schon kaufen.
Ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht geguckt, wie teuer die sind. Aber ist schon interessant, ne? Also, dass ein ehemaliger amerikanischer Präsident auf diese Art sozusagen auch sich noch gesellschaftlich einbringt, sage ich jetzt mal neutral.
Ja, spannend, spannend auf jeden Fall. Also ich würde mir den auch angucken. Also mal egal, was er macht.
Naja, ich meine, die Rhetorik ist schon
spannend.
Unschlagbar,
Also,
ne? Also.
Das war schon sehr gut, ja. Man könnte sagen, er kommt fast an Gysi ran. Ja, also.
Ah, Moment. Darüber könnten wir jetzt lange sprechen, wer da jetzt rhetorisch. Ja, lassen wir das einfach mal so stehen.
Ja, ja.
Ich habe noch eine zweite, wie ich finde, gute Nachricht. Es gibt eine neue Bewohnerin in der Sesamstraße, und zwar Elin. Das war ja nun, letzte Woche wurde das ja rauf und runter überall bekannt gegeben, dass Elin sitzt im Rollstuhl und zieht in die Sesamstraße ein und wird sich dort einbringen. Und ich finde es cool. Mir hat das total gut gefallen. Ich finde es eine super Idee und lange, 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 lange überfällig.
Ja, total. Und in dem Zuge habe ich zum ersten Mal solche hinter den Kulissen Aufnahmen gesehen von der Sesamstraße. Und ich fand das so schön. Also das war, wie da mit den Puppen gespielt wird, also wie das bewegt wird und alles. Und ich fand das so cool. Habe ich vorher nie wahrgenommen, wie das gemacht wird. Und finde ich toll.
Doch, das war, habe ich mal im Zuge von, war nicht neulich, ich weiß nicht, was für ein Jubiläum. Es war doch vor ein paar Wochen 50 Jahre Sesamstraße oder ich weiß es nicht. Nee, nicht 50.
Ich habe da erwischte mich durch, ich habe
keine Ahnung. Haben wir uns auch drüber unterhalten, glaube ich. Also es war irgendein Sesamstraßenjubiläum und da waren doch, gab es ganz viel Sesamstraßensequenzen und auch Blicke hinter die Kulissen irgendwie mal am Wochenende. Das war sehr schön und ich bin ja bekennende Puppenspiel Fan. Also ich liebe ja alles, was so mit Puppenspiel, so Marionettentheater, Augsburger Puppenkiste. Bin ich ein Riesenfan. Ich finde das ganz toll. Ich könnte schreien vor Freude, wenn ich so ein Vieh irgendwie sehe, weil das für mich immer so viel Leben hat. Also auch in der Augsburger Puppenkiste und so. Und ich finde, man kann einfach auf diese Weise unheimlich toll Kinder erreichen. Und deswegen ist es natürlich lange überfällig, dass auch in der Sesamstraße noch mehr Diversität einzieht, obwohl es ja in der amerikanischen Sesamstraße auch immer schon sehr divers war, aber eben gerade nicht, was Menschen mit Behinderungen angeht, ne? Also da war nicht besonders viel los in der Sesamstraße, leider.
Übrigens, ich habe im Stuttgarter Süden in Heslach habe ich ein Puppentheater entdeckt. Das fand ich total schön. Also wusste gar nicht, dass das hier gibt, so richtig, aber wirklich mit Marionetten und allem möglichen. Und fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Muss ich mir mal genauer angucken.
Ja, musst aber noch ein paar Jahre warten, glaube ich, bis du dann.
Bis es dann mit meiner
bis
Tochter dann auch richtig Spaß macht, genau.
Ja, genau. Martin, so, jetzt haben wir so ein paar Themen schon angesprochen. Was ist dir für heute noch wichtig? Also ehrlich gesagt, wahnsinnig viele Themen, die jetzt so in den letzten 2 Wochen auch wieder rauf und runter diskutiert wurden. Ich meine, das Thema Credit Suisse hatten wir, das Thema Wahlrechtsreform hatten wir. Ich habe noch ein Thema mitgebracht, was ich gerne anspreche, mindestens ein Thema. Wo warst du so? Was ist dir wichtig? Was hat dich beschäftigt?
Also bei mir war es so, ich war letzte Woche viel unterwegs und ich war auch in Kaiserslautern und war dort im Fritz-Walter-Stadion.
Auf dem Betzenberg?
Auf dem Betze war ich, genau. Also im Fritz-Walter-Stadion. Ganz toller Ort, ganz besonderer Ort, finde ich. Also Betzenberg, das Stadion liegt halt wirklich auch auf dem Betzenberg. Das heißt, es thront so ein bisschen wie, ich habe es gerade diesen Obama-Gysi-Vergleich gemacht. Man könnte sagen Betzenberg und Akropolis. Ja, also ich glaub,
du hast heute ganz tolle Vergleiche. Da muss man ja aufpassen, dass der Ball nicht immer runterrollt.
Also ich glaube, für Pfälzer ist das wichtiger als die Akropolis, ne? Und toller Ort. Und da war eine spannende Veranstaltung von Comatra. Das ist ein Kompetenzzentrum für Arbeitsforschung. Und
Spannend.
Da ging es um Kreislaufwirtschaft und um werteorientiertes Lernen und Arbeiten. Und da habe ich eben auch diese Diskussion mit den zwei Professoren mitbekommen, die über Fachkräftemangel gesprochen haben und wie das halt gelöst werden kann oder wie es gerade nicht gelöst wird. Und Kreislaufwirtschaft ist ein unglaublich spannendes Thema, gerade wenn wir über Ressourcen und Lieferengpässe und alle möglichen Sachen sprechen. Das aber in Kombination mit werteorientiertem Lernen und Arbeiten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, dass das wirklich auch zusammen gedacht werden muss, weil es finde ich, das macht doch total viel Sinn und es wird oft nicht zusammen gedacht. Aber die Sache, also Kreislaufwirtschaft, also kurz vielleicht nochmal erklärt, was Kreislaufwirtschaft ist. Das heißt.
Aber Moment, sprichst du von Kreislauf, also ne, Kreislaufwirtschaft oder Circular Economy, ne? Das wird ja beides gerne in einen Topf geworfen, ist aber nicht das Gleiche, ne? Also.
Genau, also Circular Economy ist quasi nochmal so ein bisschen auf einer Metaebene. So geht nochmal so ein Ticken weiter nach oben und umfasst einfach nochmal mehr. Bei uns ging es jetzt wirklich in den Gesprächen um Kreislaufwirtschaft.
Und also, das heißt vor allen Dingen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Martin, aber das heißt in Deutschland vor allen Dingen eben Recycling.
Genau, in Deutschland heißt es vor allem Recycling. Es wird aber jetzt mittlerweile auch weitergedacht. Also es wird jetzt mittlerweile, geht schon ein bisschen mehr in diese Richtung Circular Economy mäßig. Ne? Das heißt, es wird einmal darüber nachgedacht, wie kann ich reduzieren? Das heißt, wie kann ich weniger verbrauchen? Wie kann ich die Sachen, die ich verbrauche, vielleicht nochmal reparieren oder verändern, verbessern? Und dann, wie müssen Produkte gestaltet sein, dass man die auch besser recyceln kann? Also, dass halt keine, ich sage jetzt mal, keine Materialmischungen irgendwie verwendet werden, die halt schwierig sind, dass man sie wieder auseinanderbekommt. Und dann, wie kann ich Recycling nochmal verbessern? Weil momentan ist es eher so, wenn wir mal zum Beispiel über Papier sprechen, ich habe ein hochwertiges Briefpapier. So, und das wird recycelt und daraus wird dann vielleicht, ich sage jetzt mal, so ein Kopierpapier gemacht, so ein 80 Gramm Kopierpapier. Daraus wird danach vielleicht Zeitungspapier gemacht und daraus wird danach Klopapier gemacht. Und dann kommt vielleicht irgendwie ein Dämmmaterial raus. Das heißt, wir wandern von der Qualität des Produkts immer so treppenweise, stufenweise nach unten.
Aber es bleibt eben im Kreislauf.
Es bleibt im Kreislauf, irgendwann aber nicht mehr. Irgendwann wird es aus diesem Kreislauf, fällt es aus diesem Kreislauf raus. Bei Papier ist es so, so wurde mir das erklärt, das ist okay, wenn es irgendwann rausfällt, weil es soll so lange im Kreislauf bleiben, bis die nachwachsenden Rohstoffe wieder da sind, dass dann wieder quasi was Neues in den Kreislauf reingegeben werden kann. Das heißt, wir erkaufen uns dadurch Zeit. Die Grundidee ist aber natürlich, dass dieser Kreislauf, ich sage jetzt mal, unendlich läuft. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Rohstoffe, die man im Kreislauf nicht nur 5-6 Mal fahren kann, sondern die man problemlos dutzende Male in dem Kreislauf fahren kann. Und das ist natürlich dann sehr, sehr gut. Das ist natürlich dann für die, ich sage jetzt mal, für die Umwelt natürlich gut, für den, wie wir die Rohstoffe bekommen, wie die Rohstoffe abgebaut werden auch und sowas, Arbeitsbedingungen, alles Mögliche. Das ist natürlich da sehr, sehr gut. Und das Beispiel war auch, naja, wenn da in der Ecke Ägypten, ne, wenn da wieder so ein Frachter mal quer steht, ne, was bedeutet das alles für uns?
Ja.
Und das fand ich auch sehr spannend, dass man gesagt hat, naja, okay, jetzt haben wir dann verschiedenste Rohstoffe in Europa und die bleiben auch in Europa. Da gab es auch ein Abkommen, dass halt viele verschiedene Sachen in Europa bleiben und wieder aufgearbeitet werden können. Also unglaublich spannendes Thema mit diesem erstmal, also reduce, recycle und dann der dritte Punkt, was war der dritte Punkt nochmal?
Oh ja.
Repair war es genau mal.
Ja,
also,
Repair,
dass
genau.
Sachen, dass nochmal Sachen repariert werden sollen. Mhm. Und fand ich total spannend, das mal so zu betrachten. Hat natürlich noch viele Stellschrauben, über die wir nachdenken müssen. Mhm. Momentan ist es noch günstiger, einfach neue Rohstoffe wieder zu gewinnen, weil die noch nicht eingepreist wurden. Dieses ganze Recycling kostet natürlich Geld und das Wiederaufarbeiten von den Rohstoffen, dass man da wieder neue Sachen wieder mitmachen kann, kostet alles Geld. Und deswegen sind Rohstoffe, die durch Ausbeutung irgendwie entstehen oder abgebaut werden, natürlich immer noch günstiger. Und das müsste politisch natürlich auch nochmal, ich sage es mal, eingepreist werden. Und da müsste auch noch mal drüber nachgedacht werden, wie man das lösen kann. Aber fand ich sehr, sehr spannend. Und das dann in Kombination mit werteorientierten Lernen und Arbeiten. Das heißt, und da spielt dann auch natürlich Work-Life-Balance wieder mit rein. Weil viele junge Leute, die jetzt auch in Unternehmen kommen, die suchen sich das ja aus. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also wir haben jetzt ja die Situation, dass es nicht mehr so ist, dass Unternehmen oder Betriebe sagen können, naja, dich, dich und dich möchte ich haben und ja, alle anderen kommt nicht, sondern es ist jetzt andersrum, dass sich Auszubildende sagen, naja, könnte ich vielleicht dahin gehen oder könnte ich dahin gehen, und die müssen auch was bieten. Und ich sage es mal, von den Arbeitsbedingungen her müssen die Sachen bieten, die müssen nachhaltig sein. Das ist auch ein Wert, den sehr, sehr viele junge Leute fordern. Und sie wollen auch eine anständige Work-Life-Balance bei dem Ganzen haben.
Ja, das ist auch schon wieder so insgesamt so ein Thema, wo so viel reinspielt. Was mir eben gerade noch einfiel, also du hattest jetzt das Thema Papier. Also ich bin noch mal kurz bei der Kreislaufwirtschaft und den Ressourcen, weil ich, das ist mir jetzt gerade eingefallen, jetzt auch noch mal so eine Doku gesehen habe. Ich glaube, es war ZDF Zoom oder so, über Instagram als Plattform für gefakte Klamotten. Also in welcher Dimension das da passiert, ne? Also dass wirklich Designer und hochwertige Klamotten, du eben dort, dass das die Plattform ist, also Instagram, um eben Fälschungen zu vertreiben, ne? Und dass vielen das auch total bewusst ist, dass dann das nicht das Original ist, aber es ist echt unfassbar. Also dann kannst du da halt Turnschuh, also ich meine, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, Turnschuh, die 900 Euro kosten als Original. 900 Euro für, ne? Kannst du dann dafür 250 Euro, was ja jetzt auch nicht so wahnsinnig wenig ist für Turnschuh, als Plagiat sozusagen kaufen. Und die haben das irgendwie ganz, ganz gut recherchiert und da auch nochmal so die Wege aufgezeigt, wie das funktioniert. Und das ist ja auch nochmal eine Sache. Ich meine, die Bekleidungsindustrie ist ja, glaube ich, auch ein Wahnsinns Schwergewicht, was jetzt so das Thema Kreislaufwirtschaft angeht, ne? Also es ist ja ein Riesending irgendwie. Und ich glaube, das ist das ist halt auch einfach so unkontrolliert, ne? Also mit diesen auch immer noch Billigproduktionsländern, mit der Möglichkeit, irgendwie Dinge zu plagiieren, um sie noch breiter zu veräußern. Und ich meine, dieser eine chinesische Konzern, ich glaube, Shein heißt er, wo ja wirklich jeden Tag, der sozusagen, wenn du die App hast oder den folgst,
ja,
oder was weiß ich,
jetzt
was,
weiß ich wieder, jetzt
weiß
ich, was du meinst.
Jeden Tag mehrere tausend neue Kleidungsstücke, also wo ein Kleidungsstück nie länger, glaube ich, als 2 Wochen oder was weiß ich was erhältlich, weil es permanent neue Artikel gibt, die dann sozusagen auch das Bedürfnis hervorrufen, das dann auch haben zu wollen, ne? Also das ist schon irre. Das ist echt schon irre. Also da das Thema Kreislaufwirtschaft hat nochmal eine Riesendimension, ne?
Ja, total. Ich frage mich dann gerade bloß, wenn es diese App, die ist ja unglaublich erfolgreich, ne? Und da denke ich mir immer, okay, ist die Gesellschaft überhaupt schon so weit, ne? Also ich denke mir das manchmal, wenn ich irgendwie durch Innenstädte durchlaufe und dann sehe, wie, ich denke dann an Themen wie Inflation und irgendwie auch Nachhaltigkeit und auch Kreislaufwirtschaft zum Beispiel, und die Leute schleppen einfach riesige Tüten bei Primark raus oder sowas, ne? Wo du einfach denkst, so, okay, krass, ich lebe anscheinend doch noch in meiner Bubble, und der Großteil der Gesellschaft denkt noch ganz anders, ob man die überhaupt so abholen kann, ne?
Ja, und natürlich, es kommt ja auch immer wieder das Argument, dass natürlich manche sich einfach auch gerade in diesem eher günstigen Preissegment auch nur da bestimmte Sachen leisten können. Und das ist natürlich ein Argument, aber es geht ja sozusagen um das sich leisten können und dass es günstigere Angebote gibt, das ist ja das eine. Aber die Frage ist sozusagen, wie viel davon muss ich dann kaufen? Und wenn ich, und dieses Bewusstsein, wenn ich jetzt irgendwie 10 T-Shirts für jeweils einen Euro kaufe, dass die aber irgendwie total schnell auch wieder kaputt sind und dass ich dann vielleicht lieber irgendwie 3 T-Shirts für jeweils 3, also ne, so dieses Verhältnis von Preis und Masse und Vergänglichkeit sozusagen, das finde ich, wäre da auch nochmal eine Betrachtung wert. Aber du hast ja auch dieses Thema ich mag ja wirklich diesen Begriff Work-Life-Balance nicht. Aber es gibt, wie gesagt, leider ist es hinter einer Paywall ein Artikel im Spiegel zum Thema Work-Life-Balance. Weniger arbeiten ist auch keine Lösung. Also da geht es auch wieder, und da bin ich auch ein bisschen skeptisch, weil mit diesem Generation-Ding, hier geht es um die Generation Z, dass die sozusagen nicht mehr die Erfüllung im Beruf sucht, sondern auf Work-Life-Balance setzt. Aber eben hier wird auch dieses Thema angesprochen. Es wird bei uns natürlich auch jetzt alles, dieses Thema auch Erfüllung bei der Arbeit, wahnsinnig aufgeladen, ne? Also und so auch diese Frage so, ja, muss ich jetzt bei allem, was ich arbeite, erfüllt sein, so, ne? Und welche Rolle soll das eigentlich auch in meinem Leben spielen? Und ja, also ich meine, wenn wir beide sind selbstständig, ich meine, wir können damit sozusagen auch und müssen und können und dürfen selbstständig damit umgehen, ne? So, aber letzten Endes ist ja auch die Frage so, wie gehe ich damit um, wenn ich total erfüllt bin mit meiner Arbeit, aber natürlich trotzdem irgendwie gucken will, dass das irgendwie auch alles mal so seine Grenzen hat, wenn ich für jemand anders arbeite. Und wir hatten ja jetzt gerade vor kurzem auch diese Diskussion, kein mehr Bock auf Arbeit. Ich glaube ja letztendlich nicht, dass der Bock auf Arbeit das Problem ist, aber ja, also es ist die Frage, welche Rolle darf auch Arbeit im Leben spielen? Ist es vielleicht auch okay, wenn ich nicht bei allem erfüllt bin, und wo sind die Grenzen? Und ich, ein Satz noch, ich finde, wir müssen ja auch immer sehen, vor welchen Lebenserwartung und Herausforderung Generationen stehen. Also ich meine, die Generation vielleicht unserer Eltern, Großeltern, die haben auf die Rente hingearbeitet. So, ne? Also so dieses hart arbeiten und dann ab der Rente irgendwie das Leben genießen. Das ist ja schon auch ein Lebensmotto gewesen. So, und das, zu Recht ist es ja jetzt nicht mehr so. Aber was heißt das sozusagen für die Frage, wie ich Arbeit in meinem Leben sozusagen auch verorte, ne? Wenn ich weiß, das spielt jetzt eine andere Rolle, ich werde länger vielleicht arbeiten und ich möchte aber auch sozusagen das, was nicht Arbeit ist, dem einen Platz geben, weil es auch da viel mehr Angebote und Möglichkeiten gibt als früher. Es gibt nicht mehr nur den Sportverein und den Schützenverein, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, sondern die Möglichkeit zu reisen, Dinge zu tun, ist ja viel, viel größer geworden. So. Das ist jetzt keine Lösung, nur ein paar Gedanken.
Ja, ich habe nur gerade gedacht, als du gesagt hast, okay, Arbeit muss nicht immer irgendwie, muss nicht immer total erfüllend sein. Ich glaube, es gibt bei vielen, die haben morgens Schmerzen aufzustehen, um zur Arbeit zu gehen. Und ich glaube, das ist ein, und das ist ein Punkt, da muss man dann ran, ne? Sowas, das, also ich finde, man muss nicht mal permanent glücklich sein in seinem Job. Wenn man so eine grundlegende, ich sage jetzt mal, Zufriedenheit damit hat, sagt, oh, das ist okay, was ich hier mache. Natürlich sagt Nonplusultra, es ist ein sinnvoller Job, was ich hier tue. Also wenn man das für sich selbst so definieren kann, dass es ein sinnvoller Job ist, dann ist das, glaube ich, schon sehr, sehr viel gewonnen. Aber in jedem Bereich gibt es, glaube ich, Sachen, auch in meinem Job und in deinem Job gibt es Sachen, die, obwohl wir sagen, wir mögen den sehr, find das sehr cool, was wir da machen können, gibt es auch Schattenseiten, ne? Gibt auch Sachen, die irgendwie nicht cool sind dabei, die gehören halt einfach mit dazu. So, ja. da irgendwie die Kröte muss man schlucken oder so heißt es doch, ne? Das ist halt einfach so. Aber trotzdem stehe ich morgens gerne auf und freue mich drauf, Sachen machen zu dürfen. Und mit dem Wissen, ich weiß, das ist sehr, sehr privilegiert, was ich, dass ich so arbeiten kann, dass es vielen Leuten nicht so geht. Aber diesen Schmerz, wenn die morgens einen Schmerz haben, dann sollte man, glaube ich, wirklich gucken, weil dann ist es auch wieder nicht gesund, dann ist es gesundheitsschädlich, und dann muss man da wirklich, wirklich rangehen. Ja.
Also ich finde ein großes Thema und ich meine, es wird ja schon viel darüber diskutiert, sozusagen über die Rolle auch von Arbeit im Leben, aber auch das sozusagen in den Kontext zu setzen von, was hat sich eigentlich insgesamt an Lebensführung verändert, wie haben sich Möglichkeiten verändert und wie haben sich Perspektiven verändert und auch sozusagen Anforderungen an Lebensgestaltung. Ne? Also ich meine, ich arbeite jetzt nicht auf die Rente hin, sondern natürlich versuchen wir auch irgendwie zu sehen, das ist dann ein neuer Lebensabschnitt irgendwann, dauert hoffentlich noch ein bisschen, aber so dieses, wie schön ist es jetzt? Und gleichzeitig ist ja so diese Frage von Altersvorsorge ist ja auch nochmal ein Riesenthema, was dazukommt, ne? Also früher, die Generation Eltern, Großeltern war so, ja, kommt halt die Rente, ne? So. Also auch da gibt's ja schon bei unseren Eltern durchaus kritische Momente. Das ist ja auch nicht mehr alles so sicher gewesen. Aber ich meine, so, wie verbindest du sozusagen eigentlich auch die unterschiedlichen Lebensphasen sozusagen vorausschauend miteinander und bleibst gleichzeitig sozusagen in der Zufriedenheit jetzt. So, das klingt jetzt alles völlig abgedreht und vielleicht auch alles ein bisschen theoretisch, aber das sind ja die Herausforderungen.
Absolut, also absolut, weil ich meine, wie du gerade sagst, ne, früher war die Rente war früher noch sicher, ne, denn man wusste, okay, die kommt. Das ist bei uns jetzt was ganz anderes. Wir müssen privat vorsorgen. Also ich verlasse mich auf gar nichts, was da irgendwie staatlich kommen könnte oder irgendwie. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall ran. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Unsicherheit, die da mitschwingt. Ich meine, wenn man sich anschaut, wo kommt eigentlich dieses System Rente her? Ne, das wurde eingeführt, als die meisten Leute noch die Rente gar nicht geschafft haben. Ne? Die sind gar nicht dahin gekommen überhaupt. Ne? Die waren dann vielleicht mal, wenn es mal jemand geschafft hat, dann waren die vielleicht 1-2 Jahre in Rente. Ja? Und das ist ja mittlerweile was ganz anderes. Zum Glück ist es was ganz anderes. Aber ich meine, das ist halt auch ein Grund, warum dieses komplette Rentensystem kollabiert. Ne? Weil das so eigentlich nicht weitergeführt werden kann. Und das gleiche Thema wie beim Schulsystem am Anfang. Ne? Das ist so ein großes Paket, das man wirklich anpacken muss. Das wurde jetzt so, ich sage jetzt mal, in Nuancen hat man gesagt, okay, wir gucken mal, wie man das jetzt vielleicht anpacken könnte oder sowas. Aber nur so in Nuancen, dass sich da eigentlich nichts tut. Das heißt, dieses ganze Generationenvertrag und alle möglichen, das sind Sachen, die haben mal total viel Sinn gemacht. Die machen aber jetzt schon, meiner Ansicht nach, schon lange keinen Sinn mehr. Und da müsste man rangehen, aber auch das ist wieder, da ist unser System nicht drauf angelegt, dass man sagen kann, okay, wir packen solche großen, wirklich systemverändernden Maßnahmen einfach mal an, weil einfach bald wieder Wahlen anstehen. Und das ist ja, es stehen ja immer bald wieder Wahlen an. Und gerade, ich sage es mal, ältere Leute sind natürlich auch, die gehen immer sehr gerne zur Wahl oder was ja auch sehr gut ist, aber die sind natürlich auch Wählerinnen und Wähler. Und das ist einfach ein schwieriges Thema.
Ja, und es anpacken ist das eine und sozusagen vorausschauen zu kommunizieren. Also das ist, finde ich, ja auch immer so dieses, ich halte ja auch immer von diesem, da müssen wir die Leute mitnehmen, das kann ich ja auch schon nicht mehr hören, sondern ich finde, man muss Perspektiven aufzeigen und den Menschen die Möglichkeit geben, sich für unterschiedliche Szenarien oder Perspektiven zu entscheiden. So, also ich finde, das ist doch der entscheidende Punkt. Also, und die einen brauchen dabei mehr Unterstützung und die anderen vielleicht weniger. So. Aber es geht darum, eine Vision und also eine Vision im positiven Sinne, jetzt nicht irgendwas Abgedrehtes, sondern Perspektiven, Szenarien aufzuzeigen. Und das aber auch auf eine positive Weise und nicht irgendwie ausschließlich die ja real da sind, aber nicht ausschließlich die Schreckensszenarien, weil wir müssen ja weitermachen. So.
Ja, total.
Ein Punkt an der Stelle, den brauchen wir auch nicht so ausführlich machen, weil wir haben auch noch ein paar Mediathek-Tipps und wir sind schon wieder ein bisschen so auf unserer letzten Runde. Aber vielleicht ein Punkt, der dazu in Ansätzen ganz gut passt. Ich glaube, weiß nicht, ob es letzte oder vorletzte Woche war, hat der Ethikrat ja einen Bericht abgegeben zum Thema künstliche Intelligenz, also eine Stellungnahme des Ethikrats von der Bundesregierung beauftragt und die zentrale Message, wenn ich das jetzt auch so richtig verstanden habe, ist sozusagen, dass künstliche Intelligenz den Menschen nicht ersetzen darf. So, nun ist der Bericht 300 Seiten lang und es ist sicherlich eine totale Verkürzung, wenn ich mich jetzt auch darauf beziehe. Aber auch vor dem Hintergrund dessen, was wir alles heute schon besprochen haben. Und es läuft ja immer wieder auch auf so Themen wie Arbeit, welche Rolle spielt das? Wie viele Leute haben wir eigentlich noch, die künftig arbeiten werden, Fachkräftebedarf? Ich weiß natürlich, was der Bericht damit meint, darf den Menschen nicht ersetzen im Sinne von wegrationalisieren. Auf der anderen Seite ist natürlich aber auch die Frage, gucken, also wir denken ja immer schnell in, da ist eine größere Komplexität und Aufgabe und deshalb braucht es mehr Menschen, die das machen. Und vielleicht noch manchmal zu wenig zu sagen, was müssen wir vielleicht an den Prozessen ändern und was könnte eine künstliche Intelligenz tatsächlich erleichtern auf eine Weise, die Menschen besser in die Lage versetzt, ihre Arbeit zu tun und wir vielleicht tatsächlich auch weniger Menschen brauchen, weil wir weniger Menschen haben. Nicht um es wegzurationalisieren, sondern sozusagen um den demografischen Herausforderungen auch gerecht zu werden und da zu gucken, wie können Prozesse besser vielleicht von der künstlichen Intelligenz gesteuert werden, um auch weniger Menschen tatsächlich zu brauchen. Also im positiven Sinne.
Ja, also ich finde, also gefühlt schwingt da eine ganz große Angst mit, wenn ich das so höre. Weil weniger Menschen, also dürfen Menschen nicht ersetzen quasi, heißt ja eigentlich, okay, wir haben eine sehr große Angst, was passiert denn mit den ganzen Menschen, wenn die jetzt nicht mehr arbeiten? Ja? Wenn die jetzt nicht mehr ihren, ich sage es mal, wenn die nicht mehr 8 Stunden am Tag schön bespaßt werden, ne? Also dass die 8 Stunden da irgendwas leisten müssen, dass sie dafür Geld bekommen, ja, dass sie das dann auch wieder in dieses System mit reinfließt. Was passiert denn dann mit denen? Ja, wie finanzieren die sich? Wie leben die? Was machen die denn dann? Ich finde, das hat auch eine ganz große Chance, wenn man sieht, okay, wir könnten auch, ich sage jetzt mal, Arbeit, die so einfach zu ersetzen ist, ja, vielleicht ist es auch gut, wenn die ersetzt wird, wenn man das wieder, ich sage es mal, positiver betrachtet. Die Entwicklung wird sich sowieso nicht aufhalten lassen, und dass die Menschen wieder mehr nach ihren Fähigkeiten eingesetzt werden. Und KI zum Beispiel unterstützend tätig sein kann oder einfache Arbeiten so übernehmen kann. Ich sage es mal, stupide, sich immer wieder wiederholende Arbeiten zum Beispiel. Dass das, wie du auch gesagt hast, dass solche so Prozesse so in die Richtung gesteuert werden könnten, dass man da sagen kann, okay, nehmen die Menschen raus. Aber dann macht es natürlich auch wieder dieses ganz große andere Thema auf, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen. Also Also wie finanzieren sich Menschen dann, wenn sie dann nicht mehr arbeiten, wenn sie dann nicht mehr gebraucht werden?
Ja, und so meine ich es halt gar nicht. Ne? Ich meine das nicht als Gegenrechnung. Ich meine künstliche Intelligenz, weil wir nicht mehr so viele Menschen haben für Tätigkeiten, die wir brauchen und eher vielleicht mehr in Richtung, wie kriegen wir kluge Prozesse, die dann meinetwegen, wo dann meinetwegen mehr künstliche Intelligenz eingerichtet wird, damit wir vielleicht auch weniger Menschen brauchen, weil wir weniger Menschen haben. Wie gesagt, nicht um wegzurationalisieren. Ich weiß, der Grat ist wahrscheinlich schmal und die Grenzen sind fließend, aber mehr in die Richtung gedacht. Wir denken immer in, es braucht dann mehr Menschen und die Stellen können jetzt nicht mehr besetzt werden. Warum fragen wir nicht, wie können wir vielleicht jetzt nochmal unseren Prozess verbessern, damit wir mit den gleichen Menschen mehr machen können. Also ich finde, das ist eine legitime Frage.
Absolut, absolut. Ich springe jetzt ganz kurz zum Thema, weil mir ist gerade was aufgegangen, wo du gesagt hast, wie wir die Menschen vielleicht, wie wir das diesen Prozess umstellen können. Und ich habe da auch drüber diskutiert in der letzten Woche bei diesem Kreislaufwirtschaftsthema, wie wir Menschen befähigen können, andere Dinge zu tun, zukunftsorientierte aufzustellen, auch als Beispiel mit KI. Und da ging es um eine große Chance, die wir verpasst haben während der Corona-Pandemie. Also als so viele Menschen in Kurzarbeit waren, da hat er gesagt, was hätten wir denn machen können in der Zeit? Wir hätten die Leute weiterbilden können. Wir hätten die Leute zukunftsorientierter ausbilden können. Wir hätten die Zeit anders nutzen können. Und das fand ich einen spannenden Ansatz, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe. Ob das jetzt wirklich der richtige Ort, die richtige Zeit ist, lass einfach mal von mir komplett neutral gesagt. Ich fand nur, das ist ein spannender Ansatz.
Setzt eben voraus, den Punkt, den du vorhin auch schon erwähnt hast, Gibt es überhaupt genug Menschen, die diese Weiterbildung hätten machen können? Und hätte es schon die technischen Möglichkeiten gegeben? Weil ich erinnere sozusagen an den Anfang der Corona-Zeit, ne, wo wir alle erstmal irgendwie uns eine Kamera gekauft haben. Aber also, ne, so, also.
Absolut, absolut.
Nur ganz kurz. Das, ja.
Ne, absolut. Ich fand nur spannend, irgendwie zu sagen, okay, da war Zeit da.
Ja.
Die Leute waren, also die Leute hatten Zeit, sie wurden finanziell unterstützt. Ja, das heißt, es wäre eigentlich optimal gewesen, um da Weiterbildung und Ausbildung und alle möglichen Sachen zu machen, genau mit den Punkten, die du gerade gesagt hast. Technisch schwierig und von der Personalsituation natürlich auch schwierig.
So, Martin, unsere Mediathek und was auch immer, Film, Funk und Fernsehtipps. Willst du anfangen?
Ich fang mal kurz an und also ich habe eigentlich nur einen wirklich sehr schönen Mediathek-Tipp.
Ich bin schon gespannt.
Ich habe nämlich gesagt vorhin, also der wird dir auf jeden Fall gut gefallen. Und zwar 37 Grad. Ich gucke sehr, sehr gerne 37 Grad. Und da war eine sehr schöne Doku, die heißt Immer auf der Hut. Und zwar geht es um Wanderschäferinnen. Da gibt es sehr, sehr wenige noch in Deutschland. Und die eine ist auf Sylt unterwegs. Und das ist eine wirklich eine sehr schöne Doku, die aber auch einerseits natürlich die Naturliebe und vor allem diese Tierliebe zeigt und dieses wirklich ein Dreivierteljahr unterwegs zu sein, mit den Tieren zu leben, in einem kleinen Wohnwagen zu übernachten und dann ein Vierteljahr mit die Tiere dann auch wieder mitzunehmen und dann die irgendwo abstellen zu können. Sehr verkürzt gesagt. Und also wirklich, es sind einmal tolle Bilder, es sind wirklich sehr, sehr tolle Menschen, die da porträtiert werden und die einfach nochmal aufzeigt, wie krass das eigentlich ist, wie wenig Wanderschäfer und Wanderschäferinnen es in Deutschland nur noch gibt, was mal wirklich ein großer Beruf war und auch ein angesehener Beruf war. Und da gibt es jetzt so wenige nur noch, die unterwegs sind und die haben auch gesagt, warum das so ist. Und das fand ich total erschreckend, dass solche Gebiete quasi, wo die unterwegs sein dürfen, zum Beispiel Sylt, nur für ganz wenige Jahre ausgeschrieben sind. Das heißt, das ist dann für 2-3 Jahre ausgeschrieben und danach müssen die sich wieder erneut bewerben und da wird dann aus Kostengründen entschieden, ob das dann nochmal gemacht wird. Und für ganz viele ist es dann einfach nicht mehr rentabel. Die können dann davon nicht mehr leben oder sie müssen länger arbeiten, müssen deutlich mehr Tiere nochmal dazu holen, was natürlich den Job, der sowieso schon sehr, sehr körperlich und mental anstrengend ist, nochmal erschwert. Und ich habe mir nur gedacht, warum macht man das? Also warum auf einer Insel wie Sylt? Da ist das doch schon mal ein Touri-Highlight, wenn ich da eine Wanderschäferin habe, die mit ihren Schafen da umherzieht. Warum muss das alle 2-3 Jahre neu ausgeschrieben werden? Warum muss das dann kosteneffizient oder da nochmal gedrückt werden? Es gibt so viele Förderungen für jeden Scheiß, sagen wir es mal so. Warum nicht für sowas? Warum solchen Leuten, die sagen, hey, wir wollen da perspektivisch, das ist mein Traumjob, ich will das Ding 20 Jahre machen und ich würde am liebsten hier 20 Jahre über Sylt ziehen. Warum sagt man da nicht, hey cool, wir machen nicht 2-3 Jahre, sondern wir machen eine Laufzeit von 10 Jahren, dass solche Leute auch eine Perspektive haben und nicht jedes Jahr in Angst einfach leben müssen, dass da irgendwie vielleicht keine Zusage kommt. Also es ist eine spannende Doku, es sind tolle Bilder, aber macht auch wieder diese prekäre Situation auf und zeigt sehr, sehr viel, was am System gut läuft, aber was am System auch vielleicht etwas schwierig ist gerade.
Ja, vielen Dank. Deine Tipps sind immer super. Die eine Serie, die du mal empfohlen hast, die habe ich ja gebinged sozusagen. Ja, das ist auch eine schöne Frage, die du damit verbunden hast.
Übrigens, ich habe ja auch mal Der Schwarm nicht wirklich empfohlen, aber gesagt, ich gucke es mir gerade an. Gestern habe ich es fertig geguckt und also wenn man nicht ganz viel Zeit hat, dann kann man sich das auch sparen, um es mal, grob zu sagen.
Sehr schön, okay. Gut, ich bin gerade so ein bisschen serienmäßig auf Island. Ich muss jetzt gucken. Ich weiß es jetzt gar nicht, in welchem der beiden großen öffentlich-rechtlichen Sender gerade die Serie Trapped in der dritten Staffel läuft. Das packen wir natürlich aber in die Shownotes.
Ich glaube, das ist ARD. Ich bin mir nicht sicher.
Ich weiß es auch nicht. Ich habe auf jeden Fall auch die ersten beiden Staffeln, die habe ich schon vor längerer Zeit geguckt. Und jetzt gibt es eben eine dritte Staffel mit nur 3 Folgen, sind allerdings auch 1,5 Stunden lang. Ich finde ja immer so, ehrlich gesagt, Stunde Folgen finde ich immer irgendwie besser. 1,5 Stunden merke ich, meine Konzentrationsfähigkeit nimmt ab. Aber diese Serie ist einfach so spannend und so toll. Und ich liebe sie einfach sehr, weil ich finde einfach, Island ist ein Hammer. Sowieso, also ich liebe das einfach. Ich liebe die Bilder. Ich finde es cool gemacht. Ganz toller Regisseur auch und tolle Charaktere. Kann ich nur empfehlen. Man sollte allerdings von vorne tatsächlich anfangen mit der ersten Staffel. Das macht ganz viel Sinn. Von dort aus bin ich zu einer Entschuldigung, aber Netflix-Serie gekommen, weil das der gleiche Regisseur ist. Kettler geht um was, also ist ein bisschen Mystery-mäßig, bin ich eigentlich gar nicht so ein Fan von, finde das aber in dem Fall hier echt super. Man wird einige der Schauspielerinnen und Schauspieler wiedererkennen. Auf Island ist die Zahl halt begrenzt und sie werden in allen isländischen Serien eingesetzt. Das ist aber auch überhaupt gar nicht schlimm, weil die toll sind. Was passiert eigentlich, während da dieser Kettler permanent irgendwie seit einem Jahr Asche spuckt? Passieren ganz merkwürdige Dinge mit den Leuten, die da geblieben sind in der Gegend. Ganz toll, kann ich auch absolut empfehlen. Ich habe allerdings erst die Hälfte und weiß noch nicht, wie es ausgeht. So.
Ja, cool.
Und ich habe noch einen. Darf ich noch einen?
Ja, klar.
Es gibt gerade auf Arte eine, oder ich war wahrscheinlich schon länger, ich habe es jetzt erst entdeckt, eine Doku-Serie über Hotellegenden. Und mal davon abgesehen, dass das natürlich alles Hotels sind, in denen ich mir überhaupt nicht leisten könnte, unterzukommen, also nicht ohne auf irgendwie elementare Dinge im Leben zu verzichten wahrscheinlich. Ich habe 2 davon gesehen. Was ich einfach total spannend finde, ist die Verknüpfung dieses Hotels mit sozusagen Weltgeschichte und was sozusagen hinter diesen Hotels steht, weil es jetzt nicht irgendwie Hotelketten sind wie was weiß ich was. Das ist einmal das Beau-Rivage in Genf, habe ich gesehen. Klickert natürlich sofort und bei mir als allererstes, da lag doch der Herr Barschel in der Badewanne. Aber, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Martin, Sissi ist im Beau-Rivage gestorben. Ja, ja. Also
das wusste ich jetzt nicht. Also.
Ja, Kaiserin Sissi ist im Beau-Rivage gestorben. Und also das ist einfach so diese Zeitgeschichte eines solchen Hauses ist einfach total spannend. Und gleiches gilt auch für das The American Colony Hotel in Jerusalem. Auch wahnsinnig spannende Geschichte von einer sozusagen, schon fast, ja, wie soll man das sagen, von einer religiösen Gruppe, die das als Kolonie sozusagen erstmal aufgebaut hat und dann im Zuge der Geschichte ein Hotel daraus wurde, eins, wo ich wirklich wahnsinnig gerne, also das ist einfach, war ganz toll, aber auch da so die Zeitgeschichte, es wurde sehr gut verbunden mit den Herausforderungen jeweils und also wirklich sehr, sehr sehenswert. Ich mag das immer, wenn so an einer Geschichte man so ganz viele andere Geschichten und Geschichte auch noch mitbekommt. Also große Empfehlung.
Ich frage mich gerade, kann man, also macht man mit sowas Werbung? So bei uns ist Sissi gestorben.
Nein, damit haben die keine Werbung gemacht, aber es ist einfach Teil der Geschichte.
Aber so. Ich hab mich nur gefragt, weißt du, so ist es so, ich hätte gern die Suite, in der Sissi mal gestorben ist. Also.
Das weiß ich gar nicht, ob es die so noch gibt. Also das Zimmer, wo Uwe Barschel tot in der Badewanne lag, die Zimmernummer gibt es nicht mehr.
Okay.
Also so, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Aber also irgendwie spannend, ne? Also ja, ich mag sowas total gerne, wenn man gerade an sowas dann, Adlon ist ja auch sowas, ne?
Das
also,
ist auch in der Serie. Habe ich
jetzt
bloß noch nicht geguckt. Also ja. Adlon und dann irgendwie noch eins, glaube ich, das habe ich jetzt vergessen. Aber
ich könnte mir auch so 4 Jahreszeiten oder sowas in Hamburg oder so bestimmt auch gut vorstellen. Aber ja.
Nee, ich glaube, das Adlon ist das einzige aus Deutschland, wenn ich das.
Ich guck mir das mal an. Ich finde das nämlich auch sehr spannend.
Genau.
Sehr schön.
Also ich hätte jetzt bestimmt noch 3 andere Themen, aber wir haben jetzt eine Stunde rum, Martin. Ich glaube, wir müssen uns trennen.
Ja,
diese Woche.
Wir hören uns ja bald wieder. Sehr schön.
Wir hören uns bald wieder. Schönen Montag dir noch. Mach's gut. Und Mittwoch,
auch.
Ne, wenn ihr das hört, alle die Massen, die das hören, dann ist es Mittwoch.
Genau. Dann eine schöne Woche dir. Julia, es war wieder sehr schön.
Wünsche ich dir auch, Martin. Bis in 2 Wochen.
Bis in 2 Wochen. Mach's gut. Ciao.
Bis dann. Tschüss.